Radio 1. Arena. Dagrun Hinze. Schriftstellerin und Fußballphilosophin.
Hallo im Studio. Hallo Dagrun nochmal.
Hallo.
Also die Vorrunde ist abgeschlossen. Jetzt geht's in die K.O.-Spiele. So auf dem Stimmungsbarometer, auf der Skala von 1 bis 10. Wo ist so dein EM-Gefühl angelangt bislang?
Also ich würde sagen, mein EM-Gefühl ist so bei einer 8. Also bei einer ordentlichen 8. Das heißt, ich bin schon auf Betriebstemperatur, aber es ist doch noch ein bisschen Luft nach oben.
Was fehlt noch?
Dass wir heute Abend weiterkommen.
Es ist ja, wir haben darüber, glaube ich, vor der Europameisterschaft schon mal geredet, da lief die Bundesliga noch. Es ist ja gerade von Journalisten immer wieder geschrieben worden vor der Europameisterschaft, na, wird diese EM so ähnlich wie die Weltmeisterschaft 2006, erleben wir ein weiteres Sommermärchen. Haben wir ein weiteres Sommermärchen inzwischen? Brauchen wir das überhaupt?
Also ich glaube, wir haben keins und ich glaube, das ist auch gut so, weil ich finde, also ohne euch zu nahe zu treten, glaube ich, war das schon ein bisschen eine fixe Idee von Journalistinnen und Journalisten, das auszurufen, auch eben mit dieser Frage, brauchen wir das ganz dringend, um quasi Ressentiments innerhalb der Gesellschaft zu heilen und so weiter. Und ich glaube, da muten wir dem Fußball ein bisschen zu viel zu. Aber ich finde vor allen Dingen, es ist ein bisschen merkwürdig zu sagen, man bezieht sich auf ein Ereignis von vor 18 Jahren, das in bestimmter Weise natürlich irgendwie spektakulär war, weil natürlich ist da Zeit vergangen, natürlich haben sich gesellschaftliche Bedingungen komplett verändert. Und ich meine, kein Mensch von uns würde vielleicht gerne wieder das erleben, was er vor 18 Jahren erlebt hat. Also finde ich, es ist vielleicht auch ein bisschen sehr deutsch, immer zu sagen, früher war alles besser und deswegen braucht man jetzt genau sowas wieder. Ich finde es eigentlich interessanter zu sehen, was passiert jetzt unter diesen gesellschaftlichen Bedingungen, wie läuft es, was ist da vielleicht auch ein realistischer Blick auf so ein Ereignis, und ein Märchen kann man sowieso nicht erzwingen, das kann nur sich ereignen.
Also du sagst gerade sehr deutsch, also die Diskussion um die Stimmung, also die Begeisterung über schottische Fans, und dann hieß es ja auch schon vor ein paar Tagen, also wir müssen unbedingt mal ein Freundschaftsspiel machen nach der Europameisterschaft, dass die Schotten nochmal herkommen können und wir Danke sagen können, dass die quer durchs ganze Land marschiert sind mit ihren Dudelsäcken, aber dann immer das Gemecker darüber, dass die deutschen Fans nicht so wie die Spanier sind oder wie die Türken. Und dann ist ja tatsächlich diese Arbeitsgemeinschaft Stimmung gegründet worden. Das können wirklich nur die Deutsche, oder?
Ich finde es auch super. Also das ist wirklich, also dieser Titel dieser Veranstaltung ist schon super. Ich habe tatsächlich erst vor kurzem darüber gelesen, also weil die sind ja schon im letzten Jahr gegründet worden und das ist ein offiziell anerkannter Fanclub, der offenbar gerade so 20 Mitglieder erfasst. Aber das wurde gegründet auch aufgrund der Tatsache, dass Julian Nagelsmann immer mal wieder angemahnt hat, der Support im Stadion könnte größer sein, jetzt auch sozusagen noch bei den ersten Gruppenspielen. Und insofern, die versuchen da sowas Ultramäßiges zu inszenieren mit so Vorsängern und so weiter. Und das ist sicherlich auch hilfreich, um die vielleicht etwas trägere Masse der Anhänger der Nationalmannschaft irgendwie so ein bisschen in Wallung zu bringen. Es war aber offenbar so, zumindest habe ich das gelesen, dass bei dem Spiel gegen die Schweiz eben auch der AG Stimmung beim Rückstand nicht mehr so furchtbar viel einfiel und eigentlich nur noch die Schweizer Fans zu hören waren. Insofern kann man sagen, wenn sie wirklich Ultras sein wollen, dann müssen sie da noch ein bisschen mehr Power geben.
Vielleicht sind also ohne Menschen, die redlich viel Geld verdienen, zu nahe zu treten, aber vielleicht sind Menschen, die im Schnitt 400 bis 600 Euro für eine Eintrittskarte bezahlen können bei der Europameisterschaft, auch nicht alle immer die großen Stimmungsbolzen.
Naja, klar, das kann man natürlich so sehen.
Dann haben wir noch etwas, darüber regt sich nun die halbe Welt auf. Jedenfalls haben wir so den Eindruck hier in Deutschland, dass unsere Infrastruktur nicht funktioniert. Vor allen Dingen das mit der Eisenbahn nicht. Also was haben höhnisch neulich die Österreicher gesungen? Die standen hier am Bahnhof Charlottenburg in Berlin und haben gesungen, die Deutsche Bahn, die ist so im Arsch. Ja, wir reden auch gleich über das Sportliche, aber Dagrun, darüber müssen wir schön reden. Also wir haben doch gewusst, dass bei uns auch vieles kaputt ist und kaputt gespart.
Naja, das haben wir gewusst und das weiß jetzt auch ganz Europa, wer es bei uns zu Gast ist. Und das ist natürlich schon ein bisschen peinlich, aber gleichzeitig kann man natürlich sagen, also alle internationalen Besucherinnen und Besucher erleben jetzt das echte Deutschland, das wir auch täglich vor der Nase haben. Und vielleicht hilft das, einen etwas realistischeren Blick auf unsere Infrastruktur und unsere Situation zu gewinnen. Denn das ist natürlich auch, dass man es nicht geschafft hat, jetzt wenigstens kurzfristig Lösungen für diese Transport- und Mobilitätsprobleme zu finden, damit zumindest zumindest die Fans darunter nicht leiden müssen, ist schon ein bisschen peinlich.
Also insofern, wie immer, Reisen bildet und Reisen hilft auch, irgendwelche Klischees zu zerstören. Zum Beispiel das vom ewig so super perfekt funktionierenden Deutschland. So, und gleich knöpfen wir uns nochmal das bisher sportliche Geschehen bei der Europameisterschaft durch. Vor! Radio 1 Fußballkolumnistin und Theaterautorin Dagrun Hinze ist live hier in der Radio 1 EM Arena. Und wir reden über das, was die Europameisterschaft bislang gebracht hat. Und sie hat am Fernsehen große Überraschung ausgelöst bei vielen Menschen, die gesagt haben, hey, die meckern ja gar nicht mehr, die Spieler, die rennen ja gar nicht mehr alle auf den Schiedsrichter zu. Grund dafür ist eine neue Regel und die Regel wird ganz doll gelobt von vielen Menschen. Wie siehst du das mit dieser Regelung, die das Meckern quasi ja unmöglich macht?
Naja, meckern oder zumindest sich mit dem Schiedsrichter austauschen darf eben jetzt nur noch der Kapitän, sofern er nicht Torwart ist. Das ist sozusagen noch eine Sonderregel, die man vielleicht irgendwie auch in irgendeiner Art und Weise nochmal überdenken muss. Keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich das auch eine wahnsinnig gute Regel, weil sie das Spiel deutlich schneller und in meiner Wahrnehmung auch fairer macht. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht trotzdem souveräne Schiedsrichter brauchen, die vielleicht nicht 20 Karten in einer Partie verteilen. Das mal außen vor gelassen, finde ich, ist das eine gute Erfindung, kann man übernehmen, ist super.
Und die meisten Spieler haben das offenbar auch sehr schnell kapiert. Also man wartet ja bei den Fernsehübertragungen immer darauf, ob einer sich nicht in der Gewalt hat und dann noch nach altem Modus anfängt zu pöbeln. Aber die haben das total verinnerlicht.
Ja, die reagieren ja nahezu artig darauf. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, also es heißt ja immer, kein Flugzeug ist jemals wegen Turbulenzen abgestürzt. Keine Schiedsrichterentscheidung wurde jemals wegen Reklamierens zurückgenommen. Und ich habe das Gefühl, dass die vielleicht sogar ganz erleichtert sind, dass sie dieses Meckerritual nicht mehr aufführen müssen, sondern eigentlich wissen, dass es sowieso nichts bringt.
Interessanterweise, ich habe ja auch viele Frauenfußballspiele hier schon gesehen und auch übertragen von Turbine Potsdam in der Champions League, in der ersten Liga. Beim Frauenfußball gibt es so etwas nahezu überhaupt nicht. Also dieses Meckern gibt es wirklich nur in ganz, ganz homöopathischen Dosen.
So. Vielleicht ist es ein Testosteron-Thema, keine Ahnung.
Möglicherweise. Lass uns bei den Regeln bleiben. Eine andere Regel ist, es wird länger ein Spiel laufen gelassen nach Abseits. Wie findest du das?
Furchtbar. Also wirklich furchtbar. Das zerstört schon sehr viel. Also das ist was, also man hat das Gefühl, das sind ja jetzt Ewigkeiten, die weitergespielt werden und die eben auch noch zu ganz entscheidenden Spielsituationen führen. Das ist keine gute Idee. Das sollte man sofort wieder abschaffen.
Mhm. Dann gibt es ja eine Menge interessante Statistiken so zum Spielverlauf, zum Spielaufbau. Es gibt zum Beispiel die Statistik, dass bei dieser Europameisterschaft und auch schon bei der letzten Europameisterschaft so extrem wenig Flanken von links und rechts geschlagen werden. Was hat das für Gründe? Und das verändert auch das Spiel.
Na, interessanterweise wirklich so wenig wie seit 40 Jahren nicht mehr. Also das heißt, da muss sich eine Spielweise total verändert haben. Also inzwischen wollen offenbar alle den coolen Kurzpass in den engen Raum im 16-Meter-Raum spielen. Was ja auch wahnsinnig wunderschön ist, wenn es denn funktioniert. Und wir haben bei uns am heimischen Küchentisch so einen neuen Lieblingswichtigtour-Begriff, nämlich Vertikalität. Also kennt und liebt man von Leverkusen. Und das sieht man natürlich auch bei Frankreich, bei den Niederlanden und so weiter. Also dieses ganz blitzschnelle, steile Spiel nach vorne. Wenn es klappt, ist es toll. Muss man halt auch können.
Erkennst du tatsächlich einen neuen Julian Nagelsmann-Stil? Also der hat ja tolle Spiele im Herbst geliefert. Der hat ein tolles Eröffnungsspiel, 5:1 gegen Schottland gespielt mit der Mannschaft. Würdest du sagen, ja, für dich hat sich schon ein Nagelsmann-Stil irgendwie herauskristallisiert?
Ich finde auf jeden Fall. Also das Spiel ist viel schneller geworden, viel irgendwie auch kompakter auf allen, also in allen Mannschaftsteilen. Und ich finde, was einfach sich total geändert hat, ist eben auch der Stil der Kommunikation, der Transparenz, der erklärt alle Entscheidungen so, dass sie wirklich jeder versteht. Also das schöne Grüße an Olaf Scholz, das könnte man sich mal merken. Und was man eben auch sieht, und das habe ich auch lange in der Form nicht mehr wahrgenommen bei der Nationalelf, eben wirklich, dass da so ein Team steht. Also die Bank unterstützt wie verrückt, jeder hat seine Rolle. Dieses Thema Rolle wird ja auch immer wieder sehr stark in den Vordergrund gestellt. Also man hat das Gefühl, da ist wirklich eine Mannschaft am Start. Und das könnte helfen.
Der Toni Kroos hat gesagt, die Stimmung ist in der Mannschaft aktuell sogar besser als 2014 bei der Weltmeisterschaft in Brasilien. Er muss es wissen, er war dabei. Und nochmal zurück auf den Bundestrainer. Da gab es ja schon, glaube ich, etliche Menschen in Deutschland, die gedacht haben, oh Gott, einer, der bei RB Leipzig Trainer war. Oh Gott, einer, der vorher bei der TSG Hoffenheim lange Trainer war und auch noch bei Bayern München. Das sind nun drei Vereine, da krampfen sich bei vielen Fußballfans so ein bisschen Herzen zusammen. Aber ich glaube, das kann man alles wegtun. Der ist ein guter Bundestrainer, oder?
Es ist interessant. Also ich glaube auch, dessen Sympathiewerte sind total gestiegen jetzt im Laufe der letzten Wochen und so weiter. Und das liegt an seiner Art des Auftritts und an der Kommunikation. Vielleicht auch daran, dass er seinen Vertrag also vor der Zeit nochmal verlängert hat, also wirklich dieses Bekenntnis abgegeben hat zu diesem neuen Job. Und ich finde es ja irgendwie gut, da einen jungen Menschen zu sehen. Mir gefällt das. Ich finde es super.
Ja, und soll er doch ruhig mit dem Longboard zur Trainingsstätte fahren? Obwohl, die Bilder hat es bei der Europameisterschaft noch nicht gegeben, aber beim FC Bayern haben sich so die alten Männer der Generation Hoeneß darüber aufgeregt, mit was für einem komischen Spielzeug der zum Training gekommen ist.
Und dass er so bunte Klamotten ab und zu trägt. Aber die habe ich jetzt auch nicht mehr so gesehen.
Nee, er ist ja jetzt auch Bundestrainer. Dagrun Hinze ist im Studio. Radio 1 Fußballkolumnistin und Theaterautorin. Die Radio 1 EM Arena am Samstag, den 29. Juni. Heute beginnen die Achtelfinalspiele bei der Fußball-Europameisterschaft. Und Dagrun Hinze, unsere Radio 1 Fußballkolumnistin, ist weiter im Studio. Wir müssen noch über die Füllkrug- oder Havertz-Frage reden. Darüber reden hunderttausende Menschen in Deutschland. Wer gehört nun da vorne in die Spitze rein? In der Nationalmannschaft lässt bislang der Bundestrainer Kai Havertz, der in London sein Geld verdient, als Profi spielen. Und dann wird immer mal Füllkrug, der in Dortmund sein Geld verdient, eingewechselt. Manche sagen, der soll es umgekehrt machen. Der Füllkrug soll anfangen. Was sagst du?
Also ich finde das kompliziert, weil das Havertz da vorne spielt, hat systemische Gründe, die natürlich irgendwie komplexer sind, als dass die schnelle Kneipentischforderung Füllkrug muss da von Anfang an stehen, irgendwie sofort greifen würde, weil solange Toni Kroos da spielt, wo er spielt und so spielt, wie er spielt, macht es natürlich systemisch schon Sinn, dass Havertz da vorne ist. Abgesehen davon haben wir ja vorhin gerade gehört, dass so wenig Flanken geschlagen werden. Das heißt, es geht natürlich auch um die Spielweise. Nur, ich muss selber sagen, nach dem Spiel gegen die Schweiz hatte ich das Gefühl, naja, langsam werden mir systemische Überlegungen auch relativ wumpe, wenn es schon darum geht, da vorne jemanden stehen zu haben, der richtig steht und irgendwie den Kopf hinhalten kann. Also ich bin mir relativ sicher, dass Havertz von Anfang an spielt. Mhm. Ich könnte mir aber vorstellen, dass Füllkrug früher reinkommt, auch weil wir in Dortmund im Stadion sind, was ich übrigens auch hervorragend vom Trainerstab finde, dass die diese Sachen mitbedenken und eben auch quasi die Lokalhelden einwechseln, wenn es da in den Stadien geht.
Ist es vielleicht auch eine Idee, den Füllkrug relativ spät zu bringen und dann beide spielen zu lassen, wenn es noch unentschieden steht? Weil beide sind ja auch sichere Elfmeterschützen.
Naja, hoffen wir mal nicht, dass es jetzt schon zum Elfmeterschießen kommt. Aber ist die Frage, wen du rauslässt. Also ja. Das ist dann die nächste Frage. Die hätte ich jetzt nicht so schnell, da hätte ich jetzt nicht so schnell eine Antwort drauf.
Mhm. Okay, wir werden sehen, ob es zum Elfmeterschießen kommt und wer die fünf sind, die dann antreten oder die sechs oder die sieben. Kann ja alles passieren. Lass uns noch von Österreich reden. Die große österreichische Fußballlegende Hans Krankl, der damals bei der Weltmeisterschaft 1978 die Westdeutschen abgeschossen hat, wie man so sagt, wo der Reporter gerufen hat, ich werd narrisch. Also Hans Krankl ist sozusagen die Fußballinstitution bei unseren Nachbarn. Der hat heute Morgen gesagt, Österreich wird Europameister. Für wie wahrscheinlich hältst du das? Die spielen ja einen fantastischen Fußball.
Ich bin totaler Fan von denen. Ich finde die super. Ich finde, sie spielen auch wirklich vorbildlichen, modernen Fußball, sind auch total als Team auf dem Platz da. Und ich finde, also nach dem letzten Gruppenspiel von denen, würde ich sagen, also das galt ja, gab ja schon immer so dieses Etikett Geheimfavorit. Das Geheim kann man mal schon streichen. Also sie gehören zumindest zum Mitfavoritenkreis. Und irgendwie fände ich es auch wahnsinnig lustig, ein Finale Deutschland-Österreich zu haben.
78 wird er wieder hervorgeholt. Ihr werdet narrisch. Es gibt ja heute noch ein Spiel, über das haben wir bisher relativ wenig geredet. 18 Uhr im Olympiastadion. Wir haben es gerade im Verkehrsservice auch gehört, was da für Menschenmassen schon unterwegs sind Richtung Stadion. Italien gegen die Schweiz. Die Italiener haben sich mal wieder auf diese typisch italienische Art, wir machen das ganz minimalistisch, bisher durchgewurstelt, dass die überhaupt im Achtelfinale sind, verdanken sie einem Tor in allerletzter Sekunde im letzten Spiel gegen Kroatien. Die sich auch heute gegen die Schweiz durch?
Also sie haben vor allen Dingen auch einen sehr guten Torwart. Also das kommt natürlich sozusagen noch auf die Plusseite. Ansonsten finde ich, wirken sie auf mich so wie das Italien des letzten Jahrhunderts. Ich stehe da nicht so wahnsinnig drauf, so maximal effektiv aufzutreten. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Schweiz da echt eine realistische Chance hat, weiterzukommen, weil die hauen ja nun das Herz auf den Platz. Mal gucken.
18 Uhr geht's los. Wir schalten nachher auch vorab schon mal ins Olympiastadion vor dem Spiel Italien gegen die Schweiz. Dagrun Hinze war hier live eine ganze Stunde bei Radio 1 in der EM-Arena. Ich sage ganz herzlichen Dank.
Danke euch.